Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
Bascha Mika, Chefredakteurin der Frankfurter Rundschau. Guten Tag, Frau Mika.
Guten Tag.
Wir sortieren den Tag, die Themen dieses Tages, ja, die werden uns ganz schön in Atem halten gleich, unter anderem wegen der Eskalation im Nahen Osten. Bevor wir das aber gleich besprechen, wollte ich doch einen schönen Neujahrsspruch mit Ihnen gemeinsam bedenken. Und zwar kommt der von Reinhold Messner, der große Bergsteiger, und der hat gesagt: Meine Kraft schöpfe ich aus meinen Ideen für die Zukunft, nicht aus den Leistungen, die hinter mir liegen. Das ist ein Satz, der mir gut gefällt. Gefällt er Ihnen auch?
Ja, ich finde ihn großartig, weil Messmer sagt ja damit genau das, was wir brauchen, um nach vorne denken zu können. Und ich hoffe immer, nach vorne denken zu können, um die Welt ein bisschen besser zu machen. Mhm. Und dazu braucht man ja Visionen. Man muss eine Vorstellung davon haben, wie etwas sein könnte oder wie etwas sein sollte. Und um solche Visionen umzusetzen, durchzusetzen, braucht man jede Menge Kraft und auch ein Glauben an die Zukunft. Und der Philosoph Ernst Bloch, finde ich, hat das wunderbar gesagt. Der hat gesagt, wir müssen das Hoffen lernen. Das Hoffen lernen, damit wir eine Vorstellung davon haben, wie etwas, was eigentlich in uns schlummert, tatsächlich Realität werden kann. Mhm. Und für mich steckt in diesem Spruch von Messmer auch das drin.
Vielleicht steckt das auch drin, ja. Wir werden sprechen über die Frauen in der neuen Dekade, die vielleicht mehr Macht haben werden. Wer weiß, das ist gleich eins unserer Themen. Auf jeden Fall wollten wir diese Sendung optimistisch beginnen. Und Sie sagen, und ich sage das auch, Ideen aus der Zukunft zu holen, das kann ja einen gut in die Zukunft schauen lassen. Bascha Mika hier zu Gast. Die Meldung dieses Tages ist die, dass es eine Eskalation im Nahen Osten gibt. Bei einem Luftangriff im Irak in Bagdad ist ein einflussreicher iranischer General getötet worden. Und das Verteidigungsministerium in Washington sagt, dass Trump das eben angeordnet hat, weil man so weitere Angriffe des Iran verhindern wolle. Der Iran hat dann mit scharfen Drohungen reagiert. Und darüber werden wir natürlich in dieser Sendung sprechen. Denn seit 11.30 Uhr ist auch die Bundespressekonferenz mit diesem Thema befasst und unser Korrespondent Klaus Remme ist dort, wird uns dann mit den neuesten Nachrichten versorgen. Wir gucken jetzt erstmal in die Türkei. Die neue Dekade beginnt tatsächlich nicht gerade friedlich, Frau Mika. Der türkische Präsident Erdogan will ja militärisch in Libyen eingreifen, um dort die Regierung zu stürzen. Das türkische Parlament hat ihm dafür in Ankara grünes Licht gegeben. Was denken Sie, wie wird das von der EU auch aufgenommen werden?
Das ist natürlich total schwierig, weil die EU ja durchaus gespalten ist. Also offiziell wird Tripolis und die Regierung dort unterstützt, aber es gibt offenbar von Frankreich auch Unterstützung für Haftar, den General, der auf Tripolis marschiert. Also es ist keine einfache Gemengelage.
Bestimmt nicht einfach. Paul Vorreiter in Brüssel ist uns jetzt zugeschaltet. Wie verhält sich denn die EU bisher zu dem Ja des türkischen Parlaments, also an Erdogan, dass er diese militärische Einmischung in Libyen angehen darf?
Also wenn man die EU jetzt ganz streng fasst als den Europäischen Auswärtigen Dienst von dem Außenbeauftragten Josep Borrell, da gab es nur eine kurze Pressemitteilung, wo man sich wenig überraschend beunruhigt zeigt über die Entscheidung des türkischen Parlaments und darin jetzt eine Form der Destabilisierung sieht, wenn man denn Aktionen vornehme, die Konfliktparteien dort unterstützen. Ohne die Türkei explizit zu erwähnen, das fand ich ganz interessant, wird daran erinnert, dass es allen internationalen Partnern auferlegt sei, sich an das UN-Waffenembargo zu halten und man möchte sich weiterhin für eine politische Lösung einsetzen. Also es ist nicht ganz so deutlich in der Sprache, wie es vielleicht auch Griechenland und Zypern bereits gemacht haben. Denn die haben sich ja gestern mit Israel auf den Bau einer Erdgaspipeline aus dem östlichen Mittelmeer nach Europa geeinigt. Und in diesem Zusammenhang fiel dann auch das Statement, dass man eben darin eine gefährliche Bedrohung für die Stabilität in der Region sehe, eben in der Entscheidung, die es aus der Türkei gekommen ist. Und da erhofft man sich natürlich von den anderen europäischen Partnern Solidarität. Aber Frau Mika hat es ja auch schon gesagt, da ist die EU bei ihrem immer wiederkehrenden Dilemma, dass es eine einheitliche EU-Außenpolitik ja so eigentlich gar nicht gibt, sondern dass da eben die Konfliktlinien unterschiedlich verlaufen.
Mhm. Frau Mika. Herr Vorreiter, Wie schätzen Sie das denn ein, gerade weil es ja um einen geopolitischen Konflikt geht, wo es eben um Bodenschätze geht, also in diesem Fall um Erdgas, große Erdgasvorkommen, die man vor Zypern gefunden hat. Nun haben sich ja Griechenland und Zypern und auch Israel geeinigt auf diese Gaspipeline, die sie gemeinsam betreiben wollen. Aber wie steht denn die EU dazu?
Also ich glaube, da ergeben sich zwei Probleme. Also grundsätzlich sieht die EU ja dieses Pipeline-Projekt als ein Project of Common Interest, wird das genannt. Also es ist quasi ein strategisch wichtiges Projekt, weil man eben sich eben hier der Energiesicherheit versichern möchte. Andererseits hat man sich ja auch bereits schon auf EU-Ebene zu den Bohrungen vor Zypern geäußert. Es wurde ja sogar schon ein sogenannter Sanktionsrahmen angeschoben, also wo eben quasi darüber hinaus nicht nur verurteilt wurde, was die Türkei vor Zypern macht, sondern dass eben auch überlegt wurde, wie man natürliche oder juristische Personen da bestrafen kann. Und die zweite Ebene ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig. Wir sollten auch sehen, dass es hier natürlich auch eine NATO-Implikation gibt. Also wir haben es hier natürlich jetzt auch mit einem Problem unter NATO-Partnern zu tun. Und was gerade auch jetzt Zypern angeht, da fällt mir jetzt gerade auch ein, die Franzosen und die Italiener, die haben erst kürzlich Kriegsschiffe da nach Zypern geschickt, um diese Wirtschaftszone Zyperns zu schützen. Sicherlich nicht ganz uneigennützig, denn auch französische und italienische Firmen, Total und Eni, die arbeiten dort. Und also was das angeht, kann man tatsächlich sagen, dass man auf diesen beiden Ebenen eben EU und NATO zumindest auf eine komplizierte Gemengelage zusteuert. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch eine Rolle spielen wird. Jetzt es wird ja davon ausgegangen, dass Mitte Januar doch noch diese Libyen-Konferenz in Deutschland stattfindet, dass sich dort quasi alle diese Probleme dann oszilliert gemeinsam dann eben da auch zutage treten werden.
Ganz kurzes Wort aber noch dazu. Ich meine, die EU hat einen Flüchtlingspakt mit der Türkei. Wird das in dieser Form irgendwelche Auswirkungen haben?
Das ist insofern schwierig zu sagen, als dass ich denke, dass man da auf beiden Seiten doch eher in Lauerstellung ist. Das ist auch bisher immer so gewesen. Denn man muss ja schon vielleicht auch unterscheiden. Das eine ist die rhetorische Seite von Erdogan, der ja immer wieder damit gedroht hatte, Migranten nach Europa zu lassen. Andererseits ging es ihm dann doch eher, glaube ich, nur darum, tatsächlich Geld klar zu machen auf EU-Seite. Und das hat er ja auch zum Beispiel bekommen. Also es ging ja gerade darum, dass ja noch fehlende Tranchen aus diesem Migrationspakt verspätete Zahlungen nachgeliefert werden müssten und neue Verhandlungen starten sollten, eben über neue Gelder. Das hat Erdogan bekommen. Mhm. Und auf der anderen Seite ist es ja auch so, dass vielleicht auch gerade diese doch etwas vorsichtige, diese vorsichtige Verurteilung der EU-Seite oder des Auswärtigen Dienstes heute gegenüber der Türkei sicherlich auch damit zusammenhängt, dass man eben doch auch die Türkei nicht brüskieren möchte, vielleicht auch mit Blick auf diesen Flüchtlingspakt. So ist es ja zum Beispiel auch schon bei der Militärintervention in Nordsyrien passiert, wo man sich ja nicht darauf geeinigt hat, ein EU-weites Waffenembargo zu machen. Also da habe ich schon den Eindruck, dass beide Seiten sehr vorsichtig miteinander umgehen und dass man diesen Flüchtlingspakt zumindest nach jetzigem Stand nicht aufs Spiel setzen kann.
Im Leipziger Stadtteil Konnewitz gab es Silvester gewaltsame Auseinandersetzungen. Ein Polizist ist verletzt worden, er musste operiert werden. War es aber eine Notoperation? Was ist genau passiert? Kann man den Quellen der Polizei wirklich trauen an dieser Stelle? Das wollen wir gleich fragen. Bevor wir das aber tun, hören wir noch mal, was wir gestern berichtet haben. Hier Alexandra Gerlach.
Der verletzte Polizist aus der Neujahrsnacht wurde gezielt angegriffen.
So lautet die aktuelle Erkenntnis der Polizei. Daher ermittelt die SOKO Links des polizeilichen Extremismus- und Terrorismusabwehrzentrums Sachsen inzwischen nicht mehr wegen Totschlags, sondern wegen des Verdachts des versuchten Mordes. Bei den schweren Ausschreitungen in der Neujahrsnacht im linksalternativ geprägten Leipziger Stadtteil Konnewitz war ein 38-jähriger Polizist durch Pyrotechnik schwer verletzt worden. Ihm wurde zuvor der Helm vom Kopf gerissen. Er musste noch in der Nacht notoperiert werden. Mehrere Menschen hatten Steine, Flaschen und Feuerwerkskörper auf die Polizei geworfen. 7 Männer und 2 Frauen wurden festgenommen. Ihnen wird gefährliche Körperverletzung, Widerstand gegen Polizeibeamte und schwerer Landfriedensbruch vorgeworfen. Drei weitere Festgenommene befinden sich inzwischen wieder auf freiem Fuß.
Soweit der Bericht von Alexandra Gerlach und hier im Studio also Bascha Mika, die Chefredakteurin der Frankfurter Rundschau. Und Frau Mika, jetzt ist ja da so fast, man kann schon sagen, ein Kampf um die Deutungshoheit entbrannt. Gab es wirklich einen brutalen, gezielten Angriff auf die Polizei? War es wirklich eine Notoperation? Das sind Fragen, die jetzt im Raum stehen. Die Taz hatte berichtet, dass man in der betreffenden Klinik angerufen hätte und da hätte man sich verwundert über die Polizeimeldung, über diese Notoperation geäußert. Der Eingriff habe zwar unter lokaler Betäubung stattgefunden, aber Lebensgefahr oder drohender Gehörverlust etc. hätten nicht bestanden. Für wie verlässlich halten Sie polizeiliche Quellen?
Also grundsätzlich glaube ich, sollte man jede Art von Polizeibashing vermeiden. Also die Beamtinnen und Beamten machen in der Regel einen wirklich mistigen Job, wo sie ganz vielen unangenehmen Situationen, auch Gefahren ausgeliefert sind. Aber selbstverständlich verfolgt die Polizei in der Öffentlichkeit auch ihre eigenen Strategien. Und man muss dazu sagen, gerade die Polizei in Sachsen hat einen extrem schlechten Ruf. Seit vielen Jahren gibt es immer wieder Beamte, die Verbindungen zu rechtsradikalen, zu neonazistischen Kreisen haben. In Sachsen hat die Polizei ein sehr schlechtes Verhältnis zu den Medien. Sie versucht, die Medien an der Berichterstattung zu hindern, statt dass sie Medienvertreter und Vertreterinnen eher schützt vor Angriffen. Also bei der Polizei in Sachsen muss man ganz genau hinschauen und man merkt das jetzt ja auch wieder. Erst war von Lebensgefahr die Rede, jetzt wird zurückgerudert nach dem Motto, davon hätte die Polizei nie gesprochen. Eine undurchsichtige Situation, aber grundsätzlich finde ich, sollten Journalistinnen und Journalisten jeder Quelle misstrauen, auch der Polizei.
Und alles nochmal nachprüfen. Jetzt machen Sie da einen Unterschied zwischen der Polizei in Sachsen und der Polizei im restlichen Bundesgebiet. Denken Sie, das
ja,
muss
glaube,
man so klar sagen?
Ich glaube, man muss schon sich die Polizei in Sachsen nochmal besonders ansehen, weil sie den Ruf hat, dass sie auf linke Kreise extrem scharf guckt. Mhm. Und jetzt ist ja auch der Vorwurf der bewussten Eskalation in Leipzig, also dieser Vorwurf steht.
Genau, dass man den Angriff provoziert hätte und dass man eben in voller Montur da aufgetreten ist und im Grunde schon wusste, das kommt jetzt und da gehen wir sozusagen rein in diese Eskalation.
Und es heißt sogar, dass die Polizei in Gruppen reingerannt sei, ohne dass es dafür irgendeinen Grund gegeben habe und dass daraufhin erst Feuerwerkskörper geflogen sein, was natürlich gar nicht geht. Also man kann keinen Feuerwerkskörper auf Menschen schmeißen, egal ob in Uniform oder ohne Uniform. Ja. Also, aber diese Gemengelage, ich glaube, darüber können wir jetzt gar nicht urteilen, nur dass wir genau hinschauen müssen und gerade bei der sächsischen Polizei, die gerne auf dem rechten Auge blind ist und auf linke gerne einschlägt und ja auch angekündigt hat, dass sie in Leipzig im Stadtteil Konnewitz ganz besonders präsent sein will, weil sich dort eben eine alternative Szene tummelt.
Vorsicht. Also sollte sie selbstkritischer sein, die Polizei?
Ich denke auf jeden Fall, denn was vor Ort passiert, ist auch für die Polizei ja nicht immer einsichtig. Und dass es eben auch eine Öffentlichkeitsarbeit der Polizei gibt, die die Bedrohung für Beamte und Beamtinnen besonders herausstellen will oder die Gewalt gegenüber Beamten. So läuft Öffentlichkeitsarbeit und da ist die Polizei nicht anders.
Aber gleichzeitig geht es natürlich wahrscheinlich hier doch um die gesamte Stadtgesellschaft und die Frage, wie kann man sich insgesamt als Stadt gegen diese Art von Gewalt positionieren?
Ich glaube, es geht um Deeskalationsstrategien. Also hier in Berlin hat die Polizei ja damit extrem gute Erfahrungen gemacht. Ich erinnere mich an fast Jahrzehnte, wo es am 1. Mai in Berlin-Kreuzberg eine wahnsinnige Randale gab mit Brandsätzen, mit angezündeten Autos und so weiter, regelrechten Straßenschlachten. Und in den im vergangenen Jahrzehnt hat die Polizei das hier in Berlin sehr gut in den Griff bekommen und Deeskalation, also sich auch sozusagen so defensiv zu verhalten, dass die Idioten, die sich auf den Straßen rumtreiben und sich tatsächlich mit der Polizei prügeln wollen, dass die überhaupt keine Chance haben, zum Zuge zu kommen.
Greta Thunberg wird heute 17 Jahre alt, hat Geburtstag. Wir gratulieren ihr, oder? Tun wir das, Frau Mika?
Na, unbedingt.
Unbedingt, finde ich auch. Ich hatte natürlich auch schon Gäste, die haben gesagt, nee, also über Greta wollen sie gar nicht reden. Aber gut, gratuliert hätten sie vielleicht trotzdem. Wir haben heute früh in Ihrer Zeitung in der Frankfurter Rundschau einen schönen Artikel gelesen. Jetzt stehen Sie am Steuer, lautet die Überschrift. Junge Frauen haben plötzlich Macht. Carola Rakete, Greta Thunberg und Luisa Neubauer zahlen aber auch einen Preis für ihr Engagement, sagt hier die Autorin Susanne Lenz. Und da geht es darum, dass diese Frauen von meist Männern im Netz, aber auch von Leuten wie Trump, Salvini oder Christian Lindner gar nicht im Netz, sondern ganz öffentlich in den sozusagen alten Medien, diffamiert werden. Die Frage ist, ist dieser Kampf dieser jungen Frauen auch ein Kampf gegen die männliche Dominanz?
Auf jeden Fall. Jede Frau, die in der Öffentlichkeit steht und etwas Vernünftiges tut, es gibt ja auch unter Frauen welche, die möchte man lieber vergessen und in der Öffentlichkeit nicht sehen, aber jede Frau, die etwas Vernünftiges will, und diese drei Frauen wollen das ja auf jeden Fall, sind Angriffen ausgesetzt einerseits, aber andererseits gehen sie auch gegen dieses Schweigeverbot, das Männer seit Tausenden von Jahren über Frauen verhängt haben, an. Und das ist super.
Wie kommt das eigentlich, dass den Männern das gelungen ist, über so viele tausend Jahre dieses Schweigegebot zu verhängen?
Naja, Gewalt ist immer ein probates Mittel, wenn es darum geht, andere Menschen zu beherrschen. Und selbstverständlich hat männliche Gewalt sehr viel mit den Dominanzverhältnissen zu tun. Das Schlimme ist nur, dass selbst in den Ländern, wo Männer nicht mehr mit Gewalt über Frauen herrschen können, wie zum Beispiel hier bei uns und eigentlich auch in ganz Europa, dass sich die Dominanzverhältnisse trotzdem noch nicht egalisiert haben. Also heute wird keine Frau in Deutschland mehr gezwungen, einen Mann zu heiraten, den sie nicht will. Trotzdem stellen wir immer wieder fest, dass auch in Beziehungen, in Liebesbeziehungen zwischen Männern und Frauen sich so ein Dominanzverhältnis einschleicht, was die Frage der Macht angeht, des Geldes angeht und der öffentlichen Präsenz.
Gut, ist vielleicht auch was Menschliches. Also wenn wir das jetzt nur mal von diesem partnerschaftlichen Konflikt wegnehmen. Und es gibt natürlich auch Beziehungen, die ganz gut funktionieren und wo ein gewisses Maß an Gleichberechtigung, glaube ich, auch durchzusetzen
war. Ja, aber da sollte man vorsichtig sein. Wenn man weiß, dass drei Viertel der Haus- und Kinderarbeit in Deutschland noch immer noch nur von Frauen erledigt wird und die Kerle sich da raushalten, dann würde ich sagen, auch in Partnerschaften läuft es noch nicht so wirklich rund.
Gut, ehrlich gesagt, ich beobachte das auch das ein oder andere Mal. Wenn wir jetzt auf die öffentlichen Aussagen zum Beispiel von Salvini gucken in Italien, der über Carola Rakete gesagt hat, sie sei eine verwöhnte deutsche Kommunistin. Andere Italiener haben sie richtig sexistisch beschimpft, was ihre Autorin hier auch gar nicht nochmal erwähnen will und ich auch nicht. Dann im Netz, dann ist ja die Frage, ist trotzdem dieser Kampf, den diese Frauen führen, obwohl sie ihn ja gar nicht bewusst dafür führen, dass sie sich als Frauen äußern können, sondern es geht ihnen ja um was anderes.
Es geht um Inhalte.
Genau, um Klima oder um Menschenrechte. Aber ist das praktisch ein guter Weg, um uns nochmal bewusst zu machen, in welcher Lage wir uns da befinden?
Auf jeden Fall, denn weltweit sind Frauen ja im Hintertreffen, was eben Macht angeht, was den Zugriff auf Ressourcen, auf materielle Ressourcen angeht, was politische Einflussmöglichkeiten angeht. Und das Irre ist, dass sich das so wahnsinnig langsam ändert. Und dass selbst in Europa, wo die skandinavischen Länder großartige Vorbilder sind, dass in anderen Ländern längst noch nicht so vorangeht. Und es geht ja nicht darum, dass Frauen zum Beispiel politische Einflussmöglichkeiten haben sollen, weil sie automatisch die besseren Menschen sind oder die bessere Politik machen. Aber Frauen sind heute nach wie vor, weil sie anders sozialisiert sind, weil sie eine andere Erziehung haben und dadurch einen anderen Hintergrund, haben sie natürlich tatsächlich einen anderen Blick auf die Welt. Und es wird verdammt nochmal Zeit, dass dieser andere Blick auf die Welt mindestens gleichberechtigt neben dem der Männer steht.
Wie kommt das eigentlich, haben wir uns gefragt, dass die Klimaaktivistinnen eben Klimaaktivistinnen sind oftmals. Wir haben über Greta Thunberg gesprochen, die heute ihren 17. Geburtstag feiert. Luisa Neubauer gehört dazu, aber auch Carola Rakete. Ja, warum ist das so? Ist das so, weil Frauen vielleicht dann doch verbundener sind mit den Wesen und sich verbundener mit der Umwelt fühlen und sagen, wir müssen wirklich was tun, das dringlicher spüren als Männer?
Ich glaube, es ist tatsächlich so. Also ich mag eigentlich keine biologistischen Ansätze und Erklärungen. Aber in diesem Zusammenhang, glaube ich, liegt es schon daran, dass Frauen Kinder gebären und sich dadurch verantwortlicher fühlen für den Zustand der Welt, in dem Kinder sind und weniger oder Kinder in der Zukunft leben sollen. Und dass sie weniger ständig nur daran denken, wie komme ich an die Macht und vor allen Dingen, wie bleibe ich an der Macht, ohne dabei zu bedenken, wozu benutze ich Macht eigentlich?
Diese Frauen, von denen wir jetzt sprechen, die haben ja ein ganz klares Anliegen. Die sind sehr pragmatisch, sehr durchdacht, sehr manchmal auch leider ein bisschen humorlos. Also sie könnten vielleicht ein bisschen leichtherziger auch manchmal sein, aber das nur am Rande. Aber was sie eben nicht tun, ist, sie ziehen sich keine Hosenanzüge an und sagen, so, jetzt gehe ich hier in eine Partei und kämpfe mich durch und am Tag X bin ich dann Fraktionsvorsitzende und so, sondern sie gehen diesen ganz sachlichen Weg. Das ist natürlich ein Vorteil, wenn man den gehen kann, aber sollte nicht auch diese Art des Aktivistentums sozusagen dann in die institutionale Politik münden?
Ich glaube, wir brauchen unbedingt beides. Also wir brauchen diese individualistischen Ansätze einer Greta Thunberg, weil sie es ja geschafft hat, damit zum Vorbild zu werden für Jugendliche in der ganzen Welt mit Fridays for Future. Wir brauchen aber natürlich auch diejenigen Frauen, die sagen, ich will die Machtoption in der Politik haben, denn dann kann ich entscheiden und dann kann ich etwas bewegen. Und das Bittere ist, dass wir in Deutschland einen regelrechten Backlash erleben, was das angeht. Also in unserem Parlament sind in dieser Legislaturperiode ein ganzes Stück weniger Frauen, als es noch in der letzten Legislatur war. Wir erleben es immer wieder.
Also knapp über 30% im Bundestag jetzt und ganz genau. Über 37% in der letzten Legislatur, ja.
Genau. Und das Schlimme ist, dass dort, wo Politik gelernt wird, in der Kommunalpolitik, dass da die Männerdominanz noch sehr, sehr viel extremer ist. Und man glaubt es ja nicht, aber das liegt natürlich auch daran, wie der Alltag von Frauen und Männern geregelt ist. Also zur Kommunalpolitik, so wie sie bisher läuft, braucht man viel Zeit. Und zwar meistens abends und zu einer Zeit, wo man sich zum Beispiel um Kinder kümmern muss in der Familie. Wer macht das dann? Da sagen die Frauen halt, leider Gottes finde ich viel zu häufig, statt dem Vater der Kinder zu sagen, du bleibst zu Hause, ich gehe in die Politik, läuft es umgekehrt.
Gut, also, aber da wiederum kenne ich Väter, die tatsächlich zu Hause bleiben, damit ihre Frauen losgehen können.
Sowas gibt es
natürlich auch.
Aber es gibt es viel zu wenig. Mhm. Und wir merken daran, wie das Private und das Politische verbunden ist. Dass also solche Alltagsgeschichten wie teile ich die Arbeit in der Familie auf, sich auswirken letztlich bis in den Bundestag und ins Parlament. Mhm. Denn dass die, vielleicht nur noch einen Satz dazu, dass die Frauen in Skandinavien, dass in drei skandinavischen Ländern Frauen Ministerpräsidentinnen sind, liegt natürlich daran, dass dort seit vielen, vielen Jahren eine Quote herrscht und ganz viele Frauen im Parlament waren und dadurch steigen sie natürlich auch auf.
Ja, jetzt erinnere ich mich ans Jahr 2012, da haben Sie das Buch geschrieben, Die Feigheit der Frauen, Rollenfallen und Geiselmentalität. Wenn ich mich richtig erinnere, haben Sie da aber sehr ein starkes Plädoyer gehalten, wo Sie den Frauen gesagt haben, wie auch immer die Verhältnisse sein mögen, ihr müsst auch dann den Weg gehen und euch auch die Freiheiten nehmen und schaffen und auch den Willen haben, eben in bestimmten Strukturen nach oben zu kommen.
Unbedingt. Also natürlich ist Feigheit ein sehr polemischer Begriff. Ich habe ihn auch so gemeint. Aber mir ging es tatsächlich darum, deutlich zu machen, ganz viele Entscheidungen, die wir als Frauen auch im privaten Bereich fällen, wo wir immer sagen, wir haben ja keine andere Chance, als wir müssen, mein Mann will das nicht so gerne, also mache ich das mit den Kindern und so weiter und so weiter, dass das Auswirkungen hat auf unser gesamtes Leben und auch auf unser gesellschaftliches Leben und dass wir da ganz viel Mut entwickeln können, dem Liebsten und der Familie zu sagen, wir sind auf Augenhöhe, mein Mann und ich.
Jetzt haben wir natürlich in Deutschland doch auch ein paar Vorbilder, wenn man so gucken will. Annegret Kramp-Karrenbauer, Verteidigungsministerin, davor Ursula von der Leyen, Verteidigungsministerin. Dann gibt es die Bundeskanzlerin Angela Merkel, wobei man da einmal sagt, naja, aber sie hat eben mit sehr vielen Männern zu tun und hat eben nicht es geschafft, sich auch mit Frauen zu umgeben. Aber trotzdem, das ist ja immerhin der Beweis, dass es auch in Deutschland geht, dass man ganz nach oben kommen kann in die politische Struktur.
Ja, es geht. Das sind aber tatsächlich gerade in der Politik häufig Frauen, diese Hosenanzugfrauen, die Sie genannt haben. Also Frauen, weil sie zu wenige sind, die den Eindruck haben, ich muss mich den männlichen Regeln und den männlichen Strukturen anpassen, damit ich überhaupt nach oben komme. Und Angela Merkel macht manches anders als ihr Vorgänger Schröder zum Beispiel, der ja ein wirklich rabiater Kerl war. Aber in anderer Hinsicht hat sie natürlich diesen Anpassungsprozess total vollzogen, um zu überleben. Und ich glaube, erst wenn Frauen in der Politik auch den Mut haben und die Kraft und die Möglichkeit haben, ihre eigene Politik, ihre eigenen Ansätze mit durchzusetzen, erst dann kann man sozusagen davon reden, dass sie tatsächlich Macht haben. Das ist nicht nur eine Frage von Zahlen.
Okay, eine ganz kurze Frage. Wenn wir jetzt ins Jahrzehnt gucken, das uns jetzt bevorsteht, wird sich da was ändern aus Ihrer Sicht?
Selbstverständlich wird sich was ändern, weil es sich ändern muss, damit die Welt ein bisschen besser wird.
Droht in Nahost eine Eskalation mit dem Iran? Die USA haben bei einem Luftangriff im Irak in Bagdad den einflussreichen iranischen General Qasem Soleimani getötet. Und wie das zu sehen ist, wir haben heute früh mit Omid Nuripur gesprochen, dem außenpolitischen Sprecher der Grünen.
Es ist sehr, sehr ernst zu nehmen, was da gerade passiert. Es ist eine von den Iranern so verstandene Kriegserklärung durch die Amerikaner.
Eine Kriegserklärung durch die Amerikaner, Frau Mika, sehen Sie das auch so?
Es ist auf jeden Fall eine wahnsinnig bedrohliche Situation und es ist eine Eskalationsstufe, die es bisher noch nicht gegeben hat. Wir erinnern uns ja an die Straße von Hormuz und den Kriegsschiffen, die dort aufgefahren sind. Aber da ist es ja noch mal gut gegangen. Aber jetzt hat Trump offenbar den Hebel umgelegt und jetzt kann es selbstverständlich sein, dass dort wirklich ein Krieg ausbricht und dass dann alle Länder in der Region auch mit in Mitleidenschaft gezogen werden.
Klaus Remme, mein Kollege im Hauptstadtstudio, war gerade in der Bundespressekonferenz. Wie hat die deutsche Regierung denn reagiert?
Ja, es war natürlich das erste Thema in der Pressekonferenz heute, die um 11.30 Uhr begann. Hören wir am besten die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer selbst.
Das amerikanische Vorgehen ist eine Reaktion auf eine ganze Reihe von militärischen Provokationen, für die der Iran Verantwortung trägt. Ich erinnere hier an die Angriffe auf die Tanker in der Straße von Hormuz und die saudischen Ölanlagen. Auch wir sehen die regionalen Aktivitäten des Iran mit großer Besorgnis. Wir sind an einem gefährlichen Eskalationspunkt und es kommt jetzt darauf an, mit Besonnenheit und Zurückhaltung zu einer Deeskalation beizutragen.
Ja, das war es an Reaktionen. Auf Nachfragen lehnte Demmer es ab, die Aktion der Amerikaner näher zu bewerten, etwa ob es sich um eine gezielte Tötung gehandelt hat. Und auch zu möglichen Empfehlungen für deutsche Staatsbürger im Irak gibt es erstmal nichts Neues. Die ohnehin bereits bestehende Reisewarnung des Auswärtigen Amts, die werde überprüft, gegebenenfalls angepasst. Ohnehin seien sehr wenige deutsche Staatsbürger im Irak, hieß es heute. Was diese diplomatischen Bemühungen angeht, etwa die Präsenz im Sicherheitsrat zu nutzen für eine Einberufung einer Sondersitzung, auch da noch keine Einzelheiten, entsprechende Pläne wollte das Auswärtige Amt nicht bestätigen.
Also Omid Nuripur hatte nämlich auch gesagt, Deutschland müsse nun alle Mechanismen der Krisendiplomatie hochfahren. Was konnte das denn sonst konkret heißen?
Naja, also natürlich ist da das Gespräch mit den Partnern, aber ich glaube, aus deutscher Sicht ist es zunächst einmal wichtig, unter anderem auf die Lage der deutschen Soldaten, der Bundeswehrsoldaten im Irak zu schauen. 130 sind da vor Ort und aus den Reihen der Opposition wurde ja zunächst einmal auch gefordert, diese Ausbildung der irakischen Streitkräfte, die läuft, sofort auszusetzen. Bundeswehrangehörige, wie Nuripur sagte, zu evakuieren. Wir wissen darüber wenig. Die Bundeswehr sagt, nein, die Ausbildung läuft im Moment weiter. Es gibt eine Veränderung. Die Soldaten dürfen militärische Installationen nicht mehr verlassen. Aber Weitere Reaktionen, etwa wie gesagt den Abbruch der Ausbildung oder aber die Tatsache, die Bundeswehreinheiten unter ein parallel laufende NATO-Missionskommando zu stellen, all das muss wohl noch abgewartet werden.
Genau danach wollte ich Sie fragen, Herr Kollege. Die NATO-Mission, was würde es denn bedeuten, wenn die Bundeswehr Teil dieser NATO-Mission ist und warum ist das eigentlich bisher nicht der Fall?
Es war ein ständiger Streitpunkt in der Entwicklung des Mandats. Häufig ist es ja so, dass sich gerade bei diesen Fragen SPD und Union nun wirklich nicht vertragen. Und wenn es um die Möglichkeit, den Einsatz überhaupt auf die Beine zu stellen, ging, kamen Widersprüche der SPD zu sagen, Irak, NATO, zu nah an den Amerikanern, da war doch mal was. Gerade Rolf Mützenich, der jetzige Fraktionschef, damals war er noch Fachpolitiker, sagte, das passt uns nicht, lasst uns lieber eine eigene Bundeswehrmission auf die Beine stellen. Jetzt sagen Oppositionspolitiker wie Graf Lambsdorff, sollte man unter das NATO-Kommando schlüpfen, wenigstens, weil das möglicherweise einen besseren Schutz gewährleistet.
Soweit Klaus Remme aus der Bundespressekonferenz.
Vielleicht noch eine Frage, Herr Remme. Ist denn in der Bundespressekonferenz überhaupt erwähnt worden, dass das Ganze losging, also die ganze Eskalationsspirale mit der Aufkündigung des Atomabkommens durch die USA?
Nein, ich glaube, man setzt den Anknüpfungspunkt anders. Das Atomabkommen war in der Hinsicht heute kein Thema. Es hieß lediglich, ja, es ist bekannt, dass wir da unterschiedliche Auffassungen haben. Aber bekannt ist auch, dass auch die Westeuropäer gerade den destabilisierenden Einfluss des Iran in der Region immer wieder kritisch thematisiert haben. In der Tat hieß es heute, diese Aktion kam nicht aus dem luftleeren Raum. Aber damit war gemeint, das, was Iran im Irak veranstaltet hat, unter anderem in Zusammenhang mit den Protesten gegen die US-Botschaft.
Danke an Klaus Remme. Und Frau Mika, wie wird dieses Geschehen wohl in den USA jetzt weitergehen? Die Demokraten haben ja gesagt, dass sie nicht einverstanden sind mit Trumps Verhalten. Die Republikaner sind ihm natürlich gleich beigesprungen, aber bei den Demokraten hieß es doch, dieser Raketenangriff sei eine verantwortungslose und eben auch vom Kongress nicht abgesegnete Eskalation.
Es fiel ja auch der Begriff, das sei eine Stange Dynamit, die in ein Pulverfass geworfen worden sei. Und das ist, glaube ich, genau der richtige Begriff dafür. Wobei so ganz einig sind die Demokraten sich ja auch nicht, denn einerseits heißt es, das hätte Trump nicht alleine entscheiden dürfen. Er hätte den Kongress befragen müssen vor diesem Angriff. Und da kommt selbst aus demokratischen Reihen Unterstützung für Trump. Die sagen, na klar, der Präsident darf das machen.
Ich glaube, rein rechtlich darf er es tatsächlich. Ja.
Und aber dass die US-Demokraten einen größeren Konflikt im Nahen und Mittleren Osten befürchten, das haben sie sehr deutlich gemacht. Und damit muss man einfach auch rechnen. Und das bedeutet ja auch, dass damit eine unendlich große Gefahr von weiteren Terrorangriffen sozusagen, dass diese Spirale in die Wege gesetzt worden ist und dass nicht umsonst US-Einrichtungen überall verstärkt geschützt werden seitdem. Und selbstverständlich müssen wir auch in Europa damit rechnen, dass es hier mit Terrorangriffen möglicherweise weitergeht, nachdem wir wenigstens einige Zeit Ruhe hatten.
Ja, Frau Mika, wir sind uns einig, das Jahr hätte ein bisschen friedlicher beginnen können, gell? Es ist schwer, das zu ertragen, dass so eine Eskalation jetzt tatsächlich nochmal stattfindet.
Also wir wissen ja, dass der Nahe und Mittlere Osten ein Pulverfass ist, wo man immer wieder mit Eskalationen rechnen muss von allen möglichen Seiten. Dazu gibt es einfach viel zu viele Player in dieser Region mit viel zu vielen unterschiedlichen Interessen. Und es ist für den Beginn des Jahres gleich, dass dieses Pulverfass gleich wieder im Mittelpunkt steht durch Erdogan und die Türkei und jetzt durch den Tod des iranischen Generals. Das ist schon bitter.
Ich freue mich trotzdem, dass Sie hier waren in dieser Stunde.
Es war mir ein Vergnügen.